Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Seit mehr als einem Jahr kommt es nahezu täglich in Berlin zum Ausnahmezustand im Rettungsdienst. Aktuell 2022 bereits 300 Mal, beziehungsweise mehr als 300 Mal. Die Konsequenz sind Bürger, die im Notfall stundenlang auf einen Rettungswagen auf Hilfe warten müssen. Es sind aber auch Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, die permanent 150% Leistung und mehr erbringen müssen, hierüber krank werden oder am Ende auch ausbrennen. Drehleitern fahren zur medizinischen Hilfe aus Hellersdorf nach Köpenick. Oder selbst erlebt bei meiner Hospitation jetzt am Wochenende, da fährt ein Löschfahrzeug als First Responder zu einem Herrn, der unter Atemnot klagt oder über Atemnot klagt mit 6 Feuerwehrkräften. Mehr als eine Stunde steht das Fahrzeug im Moabit rum und wartet dann mit dem Patienten auf das Eintreffen des Rettungswagens.
Herzlich willkommen hier wieder zum Klartext. Welche Folge ist es denn eigentlich, Lars? 13? Ich glaube, die 13 ist es. Die wilde 13. Ja, ja, ihr hört vielleicht ein bisschen den Ton. Wir sind hier mal in ganz anderen Räumlichkeiten. Wir waren heute, haben gerade begleitet, Lars, die erste Lesung zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und direkt im Anschluss sitzen wir hier im Abgeordnetenhaus mit einem Gast. Und zwar den Alexander Herrmann von der CDU, rechtspolitischer Sprecher und Innenpolitiker ja auch.
Stellvertretender Vorsitzender im Innenausschuss und Innenpolitiker, aber am Ende Feuerwehrexperte, Feuerwehrfan mit Leib und Seele.
Das ist er, der Alexander. Hallo Alexander, schön, Hallo. Dass es geklappt hat.
Ja, super. Ja, wunderbar, dass ihr hier seid. Ich freue mich. Und heute ist ja auch ein Grund zum Feiern. Hier steht Wasser auf dem Tisch, also in dem Sinne Prost. Ich glaube, ganz wichtig, du hast es eben angesprochen, erste Lesung, ein Erfolg, den ihr euch auch mit vielen anderen Mitstreitern auf die Fahne schreiben könnt. Ihr seid dran geblieben, wir haben immer wieder gebohrt, gepiesackt, genervt im positiven Sinne. Und am Ende habt ihr es geschafft, dass heute einheitlich alle Fraktionen gesagt haben, das Thema ist so wichtig, wir müssen es voranbringen. Es lagen heute 3 Anträge auf dem Tisch, alle in der ersten Lesung, und ich hoffe, dass wir dann im Januar diese Gesetzesänderung beschließen können und dann gemeinsam zumindest einen ersten Schritt zur Verbesserung der Situation im Rettungsdienst hinbekommen.
Wir wissen oder glauben zu wissen, was wir zumindest erhoffen können, aber was erwartest du denn selber aus diesen ersten Änderungen? Weil es sind ja die ersten Änderungen, dass mehr kommen muss, ist, glaube ich, allen klar.
Ne? Also wir haben ja am Ende jetzt, je nachdem, welchen Vorschlag man liest, 2 beziehungsweise 3 Änderungspunkte drin. Der erste wichtige Änderungspunkt, der sich in allen 3 Vorschlägen, in allen 3 Varianten findet, ist die Gesamtverantwortung der Berliner Feuerwehr nochmal festzuschreiben für den Landesbranddirektor. Das war bisher nicht im Gesetz drin. Das war damit immer etwas schwammig und offen, sodass am Ende wir jetzt in den Gesetzesentwürfen jeweils gesagt haben, die Gesamtverantwortung muss beim LBD liegen und wir müssen sie aber auch einfordern. Also er muss natürlich dann auch handeln und diese Gesamtverantwortung wahrnehmen. Das ist auch in vielen Rederunden heute deutlich geworden, dass wir ihn daran messen werden. Das zweite ist, dass wir gesagt haben, es muss im Ausnahmefall möglich sein, von der Besetzung der Rettungsmittel abzusehen, die im Rettungsdienstgesetz vorgeschrieben sind, und dass es dort Ausnahmen geben muss. Wir haben gesagt, befristet für 6 Monate, gegebenenfalls dann auch mit einer Verlängerungsoption. Der Senat hat jetzt einen Vorschlag vorgelegt, wo er gesagt hat, erstmal auf 1 Jahr mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. Da liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich glaube, es ist nicht gut, da viel Luft dran zu lassen, sondern man muss natürlich auch mit dem Ende einer solchen Ausnahmemöglichkeit den Druck hochhalten, weil ganz klar, egal was wir jetzt im Januar dann hoffentlich nach der zweiten Lesung beschließen, das kann nur der Anfang sein, da muss viel mehr kommen. Und der dritte Punkt im Vorschlag, im Entwurf des Senats, ist die Verlängerung des Einsatzes der Notfallsanitäter, Notfallassistentin.
Rettungsassistentin
auf die bis 2029. Mhm. Das ist, denke ich, eine sehr sinnvolle Maßnahme. Und wenn sich die Corps darauf verständigt hat, werden wir das selbstverständlich mittragen.
Also gerade jetzt beim letzten Punkt, die Verlängerung der Rettungsassistenten bis 2029, da haben wir schon so ein bisschen die ersten Rückmeldungen bekommen.
Genau, Lars, ne? Richtig.
Also das ist natürlich eine umstrittene Geschichte. Ich denke, strategisch ist es Durchfall. Schönes Wort an dieser Stelle. Ist es strategisch ist es durchaus, war es, was ich da gesucht habe, sinnvoll, ja. Aber es hat natürlich auch einen Haken, Lars.
Es hat einen Haken, und zwar mit den Kollegen, die Rückmeldung, die wir bekommen haben von den Kollegen, ist, jetzt muss ich noch mal länger den Job machen, kriege also nicht die 200 Euro Notfallsanitäterzulage wie die anderen, habe dieselbe Verantwortung, habe meinen Hauptbaumeister nicht bekommen, weil du die Notsans werden befördert, und die fühlen sich jetzt ein bisschen zurückgesetzt, oder zumindest wird die Durchstrecke, weiter in der Verantwortung zu sein, die wird jetzt verlängert. Ne?
Bis 2029, deswegen ja, genau. Habe ich eben in meiner Rede deutlich gemacht, dass wir da nochmal ran müssen. Das wird jetzt nicht im ersten Schritt gehen. Ich glaube, da ist jetzt Geschwindigkeit gefragt, dass wir wirklich Anfang Januar, 9. Januar, Tag der Innenausschuss, danach dann das Plenum, dass wir dieses Thema dann auch aufs Gleis setzen. Parallel natürlich auch die Verordnung kam, aber ganz klar, auf der Tagesordnung muss danach stehen, auch nochmal über Finanzen zu reden, über Zulagen zu reden, genau. Damit das nicht zu Lasten am Ende der Menschen geht, die tagtäglich
im Einsatz also sind. Die Kolleginnen und Kollegen der Berliner Feuerwehr, wie man es so oft hört und kennt, sind oftmals vertröstet worden, machen Rettungsassistent, dann wirst du befördert, mach das und das, dann wirst du befördert, geh zu dem Lehrgang, kein Problem. Und letzten Endes ist es gerade bei den Rettungsassistenten, die ja noch sie sind ja ein wichtiger Träger. Also das sind 25% der medizinisch Verantwortlichen bei der Berliner Feuerwehr, die immer noch nach 25 Jahren, 20 Jahren mit A8 besoldet werden. Und die sind ein bisschen...
Nee, da ist eine Lücke und an die müssen wir ran. Das ist ganz klar. Das sind alles Maßnahmen, glaube ich, die wichtig sind, um das akute Problem, die Situation jetzt zu verbessern. Aber wie gesagt, es kann nur der erste Schritt sein. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen dann auch ganz zügig weitere Maßnahmen angehen. Wir müssen dort viele Vorschläge, die ja auch von euch aus der Praxis kamen, die Fraktionen ganz unterschiedlich in Positionspapieren gesammelt haben, nebeneinander legen. Und ich erwarte da auch abseits der Parteipolitik wirklich lösungsorientiert zu arbeiten, um die Situation im Rettungsdienst, aber auch bei der Berliner Feuerwehr, am Ende ist es ja ein gesamtheitliches Thema, bis hin sogar, ich sage mal, in der medizinischen Versorgung, im Gesundheitssystem insgesamt, wenn ich an die Rettungsstellen und so weiter denke, KV, da müssen wir ran und ganzheitlich eine Lösung finden.
Aber gerade die Rettungsstellen, hast du erwähnt, wir hatten letzten Montag war es, glaube ich, waren 6, glaube ich, Krankenhäuser im Südwesten von Berlin, haben sich in
7.
7 waren sogar, haben sich komplett abgemeldet. Also keine Notrufaufnahme mehr, also Notaufnahmen mehr verfügbar. Wenn die Kollegen sagen, dass die fahren fast 2 Stunden durch die Stadt, um Patienten loszuwerden. Und auch mit der KV, also wenn jetzt dann, da habe ich wirklich, bin ich Berufspessimist an der Stelle, wenn mir die KV jetzt sagt, die haben nur noch einen Arzt oder vielleicht gar keinen Arzt mehr. Da haben wir ein Riesenproblem in ihrer Leitstelle. Also da wäre, glaube ich, die Anstrengung wirklich in der Zukunft dann in 23 sich mit, die müssen mit an den Tisch.
Genau. Dafür ist ja auch der Beirat Rettungsdienst eigentlich da, damit all diese Akteure bis hin auch zu Krankentransportunternehmen und so weiter miteinander reden und gucken, wo kann man diese Aufgabe und vor allen Dingen, wie kann man diese Aufgabe gemeinsam stemmen. Ja, und gerade das Thema KV, du hast es eben angesprochen, ist natürlich ganz spannend, wenn man sich die Zahl anguckt, dort in der telefonischen Beratung der Arzt, die 80.000 Notrufe dann oder Anrufe bearbeitet, das entlastet das System. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der fällt jetzt aus, beziehungsweise nur am Wochenende noch in Doppelschicht, unter der Woche dann nur noch ein Arzt, dann ist das natürlich etwas, was am Ende definitiv wieder bei der 112 landet und damit mit Rettungswagen beschickt werden muss.
Letztendlich ist eben auch da SEN-WGPG, also Gesundheitssenat, gefordert und gefragt. Das ist jetzt in dem Fall immer kein inneres Thema, zu gucken, was eben auch in den Sektoren los ist und schauen, wie wir sektorenübergreifend, war ja immer unser Stichwort. Es braucht alle Player dazu.
Es ist ein ganzheitliches Thema. Man kann es eben nicht nur auf den Rettungsdienst beschränken und sagen, wenn wir dann noch ein paar Autos mehr haben, ein paar mehr Beschäftigte, die dann die Fahrzeuge besetzen, haben wir das Problem gelöst. So einfach ist es leider schon lange nicht mehr, sondern jetzt ist es ganzheitlich anzugehen und da hast du ja jetzt eben doch viele Punkte schon aufgezogen.
Du hast als den ersten Punkt genannt, eben die, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, die Kompetenzsteigerung in Entscheidungen des Landesbranddirektors. Also ich glaube, Lars, wir beide, wir haben durchaus eine Erwartungshaltung. Was habt ihr denn auch als Abgeordnete für eine Erwartung, was jetzt im Grunde genommen auch mit dieser Kompetenz angestellt wird?
Also ich erwarte mit dieser Kompetenz natürlich vom Landesbranddirektor, dass es jetzt einerseits ganz konkrete Konzepte gibt, um mit dieser zusätzlichen Verantwortung, eben zum Beispiel das Thema Besetzung von Rettungswagen, Umbesetzung für die Verordnung, dass man daran arbeitet. Aber ich erwarte auch nach vorne, dass man sich dann ganz aktiv in diese Prozesse einbringt und sagt, wo müssen wir weiter dran arbeiten. Ich erwarte da auch klare Führung. Also das, was bisher passiert ist, dass man eben geschaut hat, wir können bis hin zum Thema Code-Review, das muss jetzt eben aus Gesamtschau des Landesbranddirektors dann auch gut geheißen werden in Abstimmung oder eben gesagt werden, das funktioniert an der Stelle nicht. Aber diese Verantwortung muss wahrgenommen werden. Und die darf jetzt nicht mehr delegiert werden, dieses Ping-Pong, was wir in der Vergangenheit hatten, dass dort in der Code-Review gesagt wurde, das ist wichtig, das machen wir, und dann medizinisch gesagt wurde, funktioniert nicht. Diese Verantwortung trägt jetzt der Landesbranddirektor.
Mega mal spannend.
Ja, auch.
Richtlinie Kompetenz.
Ja, genau. Also gerade Code-Review, das ist wirklich ja, du weißt, ich komme ja nur auch aus der Leitstelle, das ganze Code-Review-Thema ist hat für mich einen besonderen Charakter. Und wir erleben es ja auch, dass auch dieser Punkt wird alleine nicht die Welt retten, ne? Aber es ist ein wichtiger Part. Ja? Es fängt alles in der Leitstelle an. Wenn da von vornherein im Rundum schon alles Mögliche bedient wird mit einem selben Einsatzmittel, dann wird es schwierig. Da brauchst du auf jeden Fall Differenzierung.
Ich habe es eben gesagt gehabt in meiner Rederunde hier im Parlament. Am Ende geht es um die gezielte Steuerung und Lenkung der Patientenströme.
Ja.
Die kommen natürlich beim Notruf an, und wie sie dann von dort verteilt werden, auf wen sie verteilt werden, das ist die spannende Frage, aber das ist dann auch die Gesamtverantwortung.
Der Rechnungshofbericht, das ist tatsächlich eine Tat, ja. du musst lachen
an der Stelle. Der Kollege Jotzo sehr, sehr deutlich gemacht.
Hat er sehr, sehr deutlich gemacht, ja.
Eigentlich nicht die Aufgabe eines Rechnungshofs zu sagen, gebt mal mehr Geld aus, sondern klassischerweise sagt so ein Rechnungshof, da habt ihr zu viel Geld ausgegeben. Genau. Und insofern ist es umso wichtiger, dass jetzt etwas passiert, und umso eindrucksvoller, wenn der Rechnungshof so kritisch an der Stelle sagt, wir brauchen definitiv mehr Personal und Fahrzeuge.
Dann meine Frage an der Stelle, jetzt ist ja, der Bericht ist ja jetzt da, der ist veröffentlicht worden, dabei jeder hat ihn gelesen. Wie geht's denn jetzt da weiter aus deiner Sicht? Geht das jetzt nochmal in den Innenausschuss, wird er diskutiert, oder wie muss ich das vorstellen?
Wir haben, also, und ich vermute die anderen Fraktionen auch, jeder hat das in seiner Fraktion schon diskutiert. Das ist natürlich jetzt etwas, das kann man im Innenausschuss diskutieren. Wir werden es dazu, glaube ich, haben wir einen Besprechungspunkt schon angemeldet. Aber viel wichtiger ist, das ist die Basis, das ist sozusagen die Grundlage dann für die nächsten Haushaltsberatungen. Wir werden in den Haushaltsberatungen natürlich dann genau diese Wünsche sozusagen äußern müssen, diese Forderung stellen. Und das wird dann die Schwierigkeit sein in der Gesamtschau. Eine Stadt, die wächst mit Geldern, die aber nicht entsprechend mitwachsen, zu schauen, wie nehmen wir die Verteilung der finanziellen Mittel dann vor, um eben all diese Aufträge dann auch zu erfüllen.
Der Bericht hat ja durchaus zwei Lesarten. Und tatsächlich finde ich, und das ist mir heute auch an anderer Stelle gesagt worden, so richtig in der Öffentlichkeit ist der nicht mehr, der Rechnungshofbericht. Und trotz dieser Sprengkraft, die er eigentlich hat. Die zwei Lesarten ist einmal, entweder machen weiter so bisher, müssen wir aber 12 Milliarden Euro ausgeben für ganz viele Leute und ganz viel Material. Oder wir überlegen mal, warum wir fast doppelt so viele Einsätze haben und keiner weiß so richtig, warum. Und da ist ja, wo viele Kolleginnen und Kollegen ja auch hinwollen, immer wieder bei aller Liebe und der Notwendigkeit und der Hilfsbedürfnisse der einzigen, aber ist das wirklich Job des Notfallrettungsdienstes? Wo muss man da deiner Meinung nach ansetzen?
Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Feuerwehr auf ihre Kernkompetenzen wieder zurückführen. Es gibt ja gerade eben auch im Bereich Rettungsdienst viele Aufgaben, die am Ende, wenn ich an Verlegung von Krankentransporten dann denke, die nicht durch den Rettungsdienst, nicht durch die Berliner Feuerwehr gefahren werden müssen. Und deswegen brauchen wir eben dort auch, glaube ich, die gemeinsame Leitstelle mit KV, aber auch mit den Krankentransportunternehmen, um eben all diese Player mit einzubeziehen und jeden dann auch mit seinen Stärken nutzen zu können.
Das ist nicht zuletzt, was auch die KV machen muss. Wir waren ja, Alexander, gemeinsam bei der KV gewesen, vor fast oder ziemlich genau 4 Wochen haben wir vorhin rausgekriegt.
Du hast nachgeschaut.
Ich habe nachgeschaut, genau. Und waren ja da tatsächlich auch, glaube ich, auch beide überrascht über die Aussage des Dr. Rupperts, dass sie dieselbe Mühe haben, einen Krankentransport zu finden. Also sie machen nichts anderes, als jeder andere auch müsste. Genau. Eine Nummer nach der anderen abtelefonieren. Habt ihr Zeit, könnt ihr kommen.
Genau, das kann System. Natürlich nicht sein. Das ist dann eine Systemfrage und da muss man ran. Ja. Na? Und deswegen ist dieser Beirat zum Beispiel aus meiner Überzeugung, er soll ja den Senat beraten, er soll ja unterstützen, indem dort all diese Akteure an einem Tisch sitzen, indem sie zusammenkommen, so wichtig. Und wenn man dann halt weiß, 2017 das letzte Mal getagt, diesmal dann in 2022 nach vielen Jahren wieder, weil es uns in der Opposition aufgefallen ist, dann läuft da was schief. Klar ist, all die dort sitzen, ob nun KV, ob nun Krankentransporter und auch Feuerwehr, haben ein ganzes Bündel eigener Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Also die rennen nicht der Berliner Feuerwehr oder dem Berliner Senat hinterher und sagen, wir wollen euch beraten, sondern die muss man dann auch nehmen und sagen, ihr seid jetzt in der Verantwortung.
Aber genau das ist unser Problem, dass man die nicht an die Hand nimmt, ne, und sagt, pass auf, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten, sondern jeder hat irgendwie den abigen Eindruck, sitzt da auf seinem Stuhl und dann hoffentlich guckt, wie früher, die Lehrerin guckt so einen an und sagt, wer kann denn die Aufgabe lösen? Und alle so, ich guck mich nicht an. Geht gar nicht, ja. Da muss der Lehrer dann wirklich mal sagen, in dem Fall dann Insenatorin, das ist vielleicht du ja später in deiner neuen Rolle.
Nee, danke. Aber
wenn dann die Wahl so kommt, wie sie kommen sollte vielleicht, und dann zu sagen, pass auf, Leute, jetzt ran hier, jetzt an den Tisch, ihr arbeitet jetzt miteinander.
Na, ich glaube, ja, also gebe ich dir recht, Lars, es ist eben, die Erwartungshaltung ist nicht klar formuliert. Ja. Ne? Also dieses Mikromanagement in Teilen, ich sehe das auch in der Behörde der Berliner Feuerwehr, finde ich, kann man das sehen. Also wenn man einfach, so hochrangig, wie das auch manchmal sein mag, die Erwartungshaltung nicht klar formuliert, dann wird man von dem Ergebnis jedenfalls enttäuscht. Ja,
selbstverständlich. Ja, und ich glaube, das ist das Problem und da muss geführt werden und das ist leider zu wenig passiert. Ich freue mich, dass es jetzt in 2022 angefangen hat. Aber auch da, mir wurde berichtet, dass weder die Innensenatorin anwesend war und selbst der Innenstaatssekretär nach kurzer Zeit, nach der Eröffnung und ein paar netten Worten die Sitzung wieder verlassen hat. Es gibt sicherlich immer mal wieder andere Terminskollisionen, aber gerade so ein Termin, der seit 2017 nie stattgefunden hat, jetzt vereinbart ist mit vielen wichtigen Akteuren, den muss man wahrnehmen. Den muss man hochkarätig wahrnehmen. Die Innenverwaltung hatte natürlich dann Vertretung vor Ort, aber das muss Chefinnen-Sache sein und das kann nicht sein. Und wenn man dann die Tagesordnung nicht schafft und die nächste Sitzung an irgendwann Anfang 2023 stattfinden soll, Termin ist offen, dann hat man seinen Job nicht gemacht.
Ja, dieses, genau, also auch diese
Timeline. Oder dieses Timeline braucht es nicht. Das muss man gerne auch kritisch hinterfragen. Im Rettungsdienstgesetz steht es drin. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, so einen Beirat zu haben, um eben überhaupt ein Gremium zu haben, wo diese Akteure auch an einen Tisch kommen. Aber nur ins Gesetz etwas schreiben und es dann nicht mit Leben füllen, bringt nichts.
Du bist ja selber aktiv in der FF, oder?
Naja, aktiv nicht. Ich glaube, also das wäre die falsche Bezeichnung. Das würde auch den Kameradinnen und Kameraden, die sich tagtäglich dann wirklich in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr um unsere Sicherheit kümmern, auch um Lücken zu stopfen, die im Rettungsdienst dann verursacht werden, weil dort die Löschfahrzeuge dann First-Responder-Einsätze fahren und. Ihr kennt das alles. Das wäre vermessen. Nein, ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hellersdorf, deswegen ja auch Feuerwehrmann mit Leib und Seele, aber nur in der Ehrenabteilung. Unterstütze dann wirklich mit ganzer Leidenschaft und Kraft im politischen, im vorpolitischen Raum, auch bei Veranstaltungen und. Und ich glaube, da mache ich dann einen ganz guten Job und das funktioniert. Das ist eine gute Aufgabenteilung.
Also du sagst gerade im politischen Raum, aber auch tatsächlich ja Politik, ich sage jetzt mal im RTW. Also du machst ja auch selber ein Bild. Du warst jetzt am Wochenende auf der Feuerwache Mitte,
glaube ich. Ich war auf der Lehrrettungswache in Mitte, bin dort mit dem RTW mitgefahren, habe gesagt, ich kenne das Thema aus vielen Schilderungen, aus unseren Gesprächen, aus E-Mails, die mich erreicht haben oder auch Anrufe und habe gesagt, es ist präsent. Eigentlich war der Aufhänger, ich gucke mir mal das Thema Bodycams bei der Feuerwehr an. Das ist ja auch ein Thema, was bei der Polizei ganz, ganz, ganz wichtig ist, auch aber in Berlin als Novum jetzt ja auch im Bereich Feuerwehr erprobt wird. Und wir haben es uns kurz angeschaut auf der Wache, aber haben uns dann spontan entschieden, auch aufgrund der aktuellen Situation im Rettungsdienst, dann fahre ich einfach mit und war dann im RTW die Nacht unterwegs und wir hatten in der Schicht 12 Einsätze, also Hut ab wirklich, wenn man das nicht nur einmal macht, so wie ich, sondern tagtäglich, ganz, ganz großen Respekt und Anerkennung, dass man das dann überhaupt noch ja auch so professionell und geduldig. Ja, am Ende, wir reden ja mit Menschen und natürlich im Vorfeld hat man es oft erlebt, dass man sagte, das wird sowieso nichts sein, wenn der Einsatzzettel dann irgendwo angeguckt wurde, die Meldung. Aber wenn man dann vor Ort ist, wenn man mit den Menschen, mit den Patienten dann ins Gespräch kommt, war das immer professionell, es war immer höflich und das verdient wirklich Hochachtung, dass man da nicht den eigenen Frust, den man vielleicht haben kann, weil die Arbeitsbelastung viel, viel zu hoch ist und noch eine Schicht gefahren werden muss, dann irgendwo an die Menschen auslässt, die ja eigentlich Hilfe brauchen. Nicht immer vom Rettungswagen, aber an der Stelle trotzdem Unterstützung brauchen und manchmal vielleicht auch nur ein liebes Wort.
Aber du sagst 12 Einsätze in 12 Stunden. Wie viele davon waren denn jetzt Notfälle?
Nach meiner Definition würde ich sagen, waren wir bei 4,5 okay. Notfällen. Das war wohl schon ganz ordentlich, sagten mir die Kollegen, aber ich glaube, vieles hätte man da auch anders beschicken können. Wir hatten einen Einsatz zum Beispiel, ohne da jetzt in die Details zu gehen, den gab es schon mal irgendwie um 22 Uhr als Meldung, dass ein älterer Herr irgendwie nicht aus dem Bett aufstehen konnte, dass er da irgendwie Probleme hatte und sich gesorgt hat mit seiner Ehefrau, hochbetagt. Das ist dann aufgrund der Einsatzlage zurückgestellt worden und dann war irgendwie nachts 2:30 eine kurze Lücke und dann ist dieser Einsatz wieder aufgeploppt und wir sind hingefahren. Dann hat man dem Herrn aus dem Bett geholfen, dann ist er 3-mal durch die Wohnung gelaufen und stellte fest, er kann wieder laufen. War kein Schmerz, kein Druck mehr da. Also am Ende Heilfürsorge abgeschlossen und dann sind wir wieder gefahren.
Aber das ist genau der Punkt, das ist der Rettungsdienst nicht erforderlich. Klar brauchen die älteren Menschen in der Stadt Hilfe in dem Bereich. Da hätte es dann eben eine andere Hilfe gebraucht. Ne? Der gemeine Notfallsanitäter als Beispiel, der dann eben ganz gemütlich ohne Blaulicht hinfährt und sagt, ich guck mal nach. Genau. Und wie sieht's denn aus? Ich helfe Ihnen auf und betreue Sie ein bisschen. Haben Sie alle Medikamente genommen? Ja, haben Sie alles gut? Dann verabschiede ich mich jetzt wieder bei.
Genau. Wenn wir das und das hätte auch geholfen. Also die waren nicht panisch oder sowas, aber die haben halt einfach gesagt, wir wissen in der Situation nicht mehr weiter. Und dann ist natürlich die 1-2 des Naheliegens. Und nach 4 Stunden waren sie dann dran. Also ungefähr. Das war ja richtig in der Situation zu sagen, dass das muss halt warten, weil andere Einsätze wichtiger waren. Aber eigentlich ist es in der Tat, was du eben richtig gesagt hast, kein Einsatz, den man hätte beschicken müssen.
Nee, grundsätzlich nicht. Entweder definiere ich das als Einsatz für die Feuerwehr, dann beschicke ich ihn gleich, solange es keine anderen Regeln gibt oder halt auch nicht. Also eine tolle Lösung ist das nicht. Aus der Not heraus muss man dann halt improvisieren. Also wart ihr 5-mal im Krankenhaus? Hat das gepasst? Ja, okay. Also mit den 4,5, mit dem 1/2-mal Krankenhaus, da habe ich jetzt überlegt. Also 5-mal im Krankenhaus, wie war denn die Situation dort?
Es kam auf die Rettungsstelle an. Also wir hatten Rettungsstellen, da waren wir dann ganz alleine. Und wenn ich an Friedrichshain denke, da stapelten sich die Autos de facto vor der Tür. Und da muss man wahrscheinlich irgendwann anbauen, um noch Parkplätze zu schaffen. Und entsprechend wurden die Leute reingeschoben und
das ist ja die Schwerpunktkrankenhäuser, die Maximalversorger, die werden angefahren, weil da sind alle Fachdisziplinen. Da muss ich nicht, also sonst hat man manchmal Probleme, man fährt dann irgendwo hin und dann heißt es, du, mit dem kann ich hier nichts anfangen, die müssen wir eh verlegen. Von daher werden die immer gut benutzt, ja.
Ja, das hatte ich mal, glaube ich, im St. Hedwig war das. Die haben, glaube ich, keine Bauchchirurgie oder sowas. Ich weiß es nicht.
Die haben eine gute Urologie, Mann. Ja, für später mal dann.
Aber wenn du was beim Bauch hast, dann stehst du da mit langem Haar. Du willst nicht so. Ja, aber wo du sagst, ja, super. Also, es ändert sich ja tatsächlich. Wenckebach-Krankenhaus zum Beispiel hat keine Rettungsstelle mehr. Ne? Genau. Also, es ändern sich ja da auch mal wieder. So.
Ja, krass. Also, weil du hast ja bei 12 Einsätzen hast ja keine Zeit, um mal durchzuatmen. Jetzt hat man da sicherlich nicht den absoluten Notfall da, aber es gibt ja auch Tage, wo man die Notfälle hat und dann kann man nicht abschalten, im Kopf nicht abschalten.
Die Nacht ist in der Regel ja die ruhigere
Zeit. Ja, Nacht ist echt.
Ja. Ich habe neulich die Information von einem RTW, praktisch so ein Stützpunkt, RTW 15 Einsätze, 150 Kilometer und 3-mal ins Krankenhaus gefahren. Also ich finde, das ist schon erschreckend. Also das hat mich mal interessiert in dem Zuge des ELRF, das Elektro-LRF der Berliner Feuerwehr.
Und jetzt kaputt hat,
ist jetzt kaputt, stimmt, hat jetzt einen Unfall gehabt. Genau. Ich finde, das muss man auch mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, was zum Beispiel Lenkzeiten oder die Belastung eines Kraftfahrers, eines Feuerwehrfahrzeuges, der 150, 200 Kilometer durch die Stadt eiert mit Sonderrechten.
Ne? Mit Sonderrechten, das ist ja das Problem, der muss ja dann also besonders aufpassen und das ist natürlich dann bei einer 12-Stunden-Schicht, wo du wenig Möglichkeit hast, dich irgendwo mal auch zu regenerieren.
Aber Lenkzeiten sind ausgenommen bei Feuerwehren.
Naja.
Gibt es keine Regelung, also die Regelung betrifft, die Lenkzeitenregelung sind, also
es gibt Feuerwehren auch keine Pause in 12 Stunden.
Ja,
aber in Ordnung
so.
Ist das genau. Deswegen halt noch lange nicht.
Also das ist so. Da hat der Gesetzgeber nicht aufgepasst, weil eigentlich die Feuerwehr nicht am Stück fährt. Ne? Ja, normalerweise ist es so.
Eigentlich, genau. Aber tatsächlich so. Rollen die Autos natürlich. Ja, und gerade in der Innenstadt, also wir waren auch von Moabit über Reinickendorf, Friedrichshain, überall mal, wo was los war, wo Einsätze kamen. Und das zeigt einem dann natürlich nochmal über die Schilderung, die ja eindrucksvoll sind, wie es dann wirklich auf der Straße läuft.
Aber ich finde es cool. Also ich finde es wirklich gut. Also ich glaube jetzt fast jeder deiner Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Innenausschuss war jetzt schon mal bei uns bei der Feuerwehr ist schon mal gefahren oder fährt noch. Also von daher finde ich es gut, dass ihr euch wirklich die Mühe macht.
Ich wäre dankbar, dass einem auch jetzt zugehört wird. Ne?
Also das ist auch wichtig. Also ich finde es wirklich wichtig, dass wir als Politiker gerade bei solchen Themen an die Basis gehen. Wenn man das selbst erfahren hat, ist es eben noch viel eindrucksvoller, viel klarer, wie es wirklich läuft, als wenn man das nur hört und vielleicht sagt hier die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die malt da Horrorszenarien auf, die ja gar nicht so sind.
Also da geht natürlich wieder mein Leitstellenflummi durch den Kopf, so dröng, dröng, dröng. Weil ich sage, ich wünschte mir natürlich auch, dass dieses Interesse an Leitstellen, also was ist denn das für eine Herausforderung, für eine Aufgabe für die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle? Das ist
Ich habe deine Einladung schon vernommen, lieber
Mann. Ja, genau, danke. Also beiden Seiten geht's beschissen, ne? Punkt. Also es ist weder, dass die Leitstelle die Doofen sind, die alles machen, oder das ist ein irrer Job, was da abzuliefern ist.
Na klar, das ist ja der erste Kontakt, den man dann hat. Ja. Und dann muss natürlich da auch mit Routine, aber auch mit Gewissenhaftigkeit abgearbeitet werden.
Und ja, und ich tatsächlich
sehe dann... Mit Snap natürlich ein großes Hindernis.
Naja,
in der Anwendung, so wie es jetzt ist, wie jetzt in der Benutzung. Nicht, Snap selber ist, glaube ich, ein gutes System, aber so wie es benutzt wird, ist es sicherlich
ausbaubar. Genau. Ja, ich finde halt immer wieder die größte Belastung darin zu sehen, du kriegst ja das ganze Stadtgebiet geballt ab. Und eben dann vor der Situation, ich habe hier 5 Anrufer und nur 2 Autos, was mache ich jetzt?
Genau.
Und diese Entscheidungen werden halt dann nicht von den Führungskräften im Großen und Ganzen, also die eigentlich großartig zuständig wären, sondern es muss dann der kleine Mann, die kleine Frau an der Disposition treffen. Das ist nicht fair.
Und der geht der Reihe nach.
Ja, naja.
Im Zweifel geht er der Reihe nach.
Genau. Und wie gesagt, dieser Druck ist nicht fair. Ja. Jeden Tag dieser Druck ist nicht fair. Aber wir sind so ein bisschen von Hellersdorf weggekommen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf deine FF eingehen, weil wir haben hier übrigens noch jemanden im Raum, der mich ganz, ganz interessiert, was ich jetzt sage, anguckt. Der Stan, der ist nämlich auch Teil der FF Hellersdorf.
Und unser Vereinsvorsitzender, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hellersdorf.
Förderverein.
Hallo, lieber Stan.
Ja, Förderverein ist so ein bisschen das Stichwort.
Wir haben auch nur 3 Mikrofone.
Ist nicht schlimm, das haben wir im Hintergrund gut gehört.
Aber ein Wasser hat er.
Ja.
Für die Zuhörer, die das ja nicht sehen.
Ja, Förderverein war so ein bisschen das Thema, freiwillige Feuerwehren, Feuerwehr generell, Fördervereine. Da gab es ja in der Vergangenheit schon ein bisschen Schwierigkeiten. Hat sich das ein bisschen verbessert?
Nein, wir haben dort eine Situation, die nicht schön ist und die, glaube ich, auch die Situation gerade bei den Fördervereinen und bei den freiwilligen Feuerwehren nicht richtig abbildet. Wir haben die Ausgangslage, dass natürlich Compliance ein ganz großes Thema ist bei einer Behörde, richtigerweise
auch. Richtigerweise,
absolut. Dass aber diese Compliance-Regeln, die natürlich für einen Landesbranddirektor, der über große Etats verfügt, der neue Fahrzeuge kauft, neue Ausrüstung kauft, wo das ganz, ganz wichtig ist, dass der eben nicht irgendwo in Versuchung geführt wird. Das ist gut so, aber diese Regeln werden 1:1 aktuell immer noch nach unten im Sinne der VV-Sponsoring umgesetzt und auf die Fördervereine übertragen, die ja privat sind, aber die ja zu großen Teilen entweder aus freiwilligen Feuerwehrleuten bestehen, die also sozusagen selber sich auch nochmal fördern, oder aus Angehörigen oder aus Nachbarn. Also das sind ja alles irgendwo feuerwehraffine Menschen, mehr oder weniger. Und deren Ziel ist es sicher nicht, da irgendwo persönliche Vorteile zu verschaffen, sondern deren Ziel ist es ja wirklich die eigene Truppe. Deswegen auch gerade diese Kiezverbundenheit, die ja ganz anders als bei der Großfeuerwehr ist, natürlich irgendwo zu zelebrieren. Nicht damit man dann bei dem nächsten Rettungseinsatz vielleicht schneller dran ist oder ähnliches, sondern einfach, weil man sagt, die gehören dazu. Und gerade die starken Feuerwehren, so wie bei uns zum Beispiel in Hellersdorf, haben auch in den vergangenen Jahrzehnten identitätsstiftend Veranstaltungen durchgeführt, waren in Kitas und so weiter im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei Lampionumzügen. Und das ist wichtig und das muss es auch weitergeben. Und aktuell haben wir eben die Situation, dass dort durch zu genaues Schauen, zu genaue Vorschriften machen, viele Arbeit im Förderverein behindert wird, dass vieles gar nicht mehr funktioniert, dass also Vorschriften gegeben werden, dass alles genehmigt werden muss. Und das macht natürlich die Arbeit eines Fördervereins an vielen Stellen unmöglich. Also klassisches Beispiel ist, wenn ich nach einem Einsatz sage, der Förderverein will den Kameraden, die jetzt da zum Beispiel Silvester unterwegs waren, im Nachgang am nächsten Morgen vielleicht noch was ausgeben oder am Abend noch eine Pizza oder ähnliches, als Dankeschön, vielleicht auch, weil ein Unternehmen in der Nachbarschaft gesagt hat, ich habe noch was übrig, dann wollen wir das gerne tun. Der Dienstweg wäre aktuell, man müsste es beantragen. Es gibt zwar jetzt zumindest das Signal von der internen Revision, dass das dann die Behördenleitung ganz schnell auch genehmigt, aber bis dahin ist die Pizza kalt oder vielleicht sogar schlecht.
Was für ein
Irrsinn. Um in diesem Bild zu bleiben und viele andere Probleme haben eben dazu geführt, dass es in diesem Jahr viele Feuerwehren gab, die ihre Jubiläen alleine bei uns in Marzahn-Hellersdorf, mehrere Feuerwehren, die ihr 120-jähriges Bestehen, nur in einem kleinen internen Rahmen gefeiert haben, weil sie gesagt haben, das große Fest mit den Nachbarn wäre zu kompliziert gewesen, der Verwaltungsaufwand. Und es sind ja immer Menschen, die das nebenbei machen, nicht beruflich, sondern nebenbei, sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch in den Fördervereinen. Und das überfordert viele. Und da werbe ich für, habe auch einige Gespräche schon mit der Behördenleitung, auch der internen Revision geführt, werbe ich dafür, dass man wirklich abbaut, dass man schaut, dass man damit Pauschalen operiert, dass es wichtig ist, dass wir schauen, dass das da nicht irgendwo Compliance verletzt wird, Bestechlichkeiten oder ähnliches, Vorteilnahmen, Situationen geschaffen werden, das ist selbstverständlich, aber es gehört bei den Freiwilligen Feuerwehren dazu, die zu unterstützen.
Richtig.
Und das machen auch Unternehmen gegebenenfalls. Wir haben das gehabt im Baumarkt, wenn er dann gesagt hat, ich habe noch ein paar Bretter übrig oder ich habe noch ein paar Pflanzen übrig. Das hatte er nicht gemacht, damit er sich hinterher hinstellen kann, sagt die Freiwillige Feuerwehr, ich habe die unterstützt.
Die kommt zu mir schneller löschen.
Ja, ne? Das ist...
Also ja, Compliance-Regeln ja, ne? Aber ich glaube, es wird eben dieser Mehrwert ja gar nicht dabei betrachtet. Ja. Also wir reden von Nachwuchsproblemen, also
ja, genau.
Auch in der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch eben Bewerbermangel. Ja?
Bei der Berufsfeuerwehr.
Und wer ist, genau, bei der Berufsfeuerwehr, wer ist eigentlich an der Basis und macht den Beruf eventuell, also setzt diesen Virus Feuerwehr in die Köpfe der Jugendlichen, ist ja kein böser Virus, die dann eventuell die Begeisterung für diesen Beruf entdecken. Das machen die Freiwilligen Feuerwehren.
Und sie stärken dann noch, wenn du hast gesagt, ihr geht in die Kitas und die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Also ein doppelter Sinn dahinter und dann legt man euch Steine in den Weg. Also ist absurd.
Woran liegt das? Sind das festgeschriebene Regeln im Moment? Was müsste man wirklich oder kann auch der Gesetzgeber was ändern?
Also ich glaube, durch die Neustrukturierung, das ist behördenintern, durch die Neustrukturierung innerhalb der Berliner Feuerwehr hat sich da vieles an Strukturen noch nicht wieder so eingespielt, wie es sein muss. Und wir müssen diesen Bürokratismus, den es gibt, eben durch die Definition von Standards zum Beispiel. Also es war mal im Gespräch, einen pauschalen Vertrag durch die Behörde mit den Fördervereinen zu schließen, wo man eben viele Sachen definiert, wenn es zum Beispiel also regelmäßig ein Fest zum Beispiel gibt, dass man drinsteht, dieses Fest darf gemacht werden. Wenn das in dem und dem Umfang ist, dann muss das nicht genehmigt werden. Oder man kann fiktiver Betrag als Förderverein bis zu 5.000 Euro im Jahr der Feuerwehr zukommen lassen, also auch in Sachspenden und muss dann hinterher nur Rechenschaft ablegen, was es war. Das sind alles Sachen, also die es praktikabler gestalten würden und die diesen Verwaltungsaufwand, den eben dann am Ende auch der ein oder andere scheut, aus dem Weg räumen und das Ganze dann irgendwo auch praktikabel machen.
Ja, wenn ich höre, dass so Jubiläumsfeiern nicht abgehalten werden, also da hätte ich jetzt fast gesagt, kotze ich im Bogen, ne? Also das ist...
Klar. Und das ist ja etwas anders als bei der Berufsfeuerwehr natürlich, bei der Freiwilligen Feuerwehr gehört ja dieses Kameradschaftliche, dieses Miteinander, dieses Vereins
Meiern
sozusagen gehört ja dazu. Da möchte man eben nach einem Einsatz auch mal einfach eine Bratwurst noch zusammengrillen, eine Pizza essen oder auch mal ein Fußballspiel schauen. Das ist ja bei der Berufsfeuerwehr, da geht man nach seiner Schicht und sagt, ich habe ja bald die nächste. Ja. Und das ist verständlich, aber hier geht es eben um Miteinander, um Kameradschaft und da wird viel kaputt gemacht, wenn das nicht mehr funktioniert. Und gerade in der Nach-Corona-Zeit muss das eigentlich jetzt wieder ganz verstärkt aufgebaut werden und da wäre die Behörde, glaube ich, gut beraten, wenn sie nicht Steine in den Weg legen, sondern eher diese Wertschätzung. Und wir brauchen ja, du hast es eben richtig gesagt, gerade in der aktuellen Situation, die freiwilligen Feuerwehren ja ganz intensiv, weil die stopfen die Löcher, die entstehen, ja, weil eben dann am Ende die RTWs besetzt werden und die LAFs auf den Berufswachen außer Dienst gehen.
Ich würde gerne nochmal zum Thema Bodycam zurückkommen,
ja,
weil du die eingangs erwähnt hattest, dass du eigentlich der ursprüngliche Termin für die Bodycam da war. Und da gibt es ja, haben wir ja schon Interviews geführt, also oder wir haben verschiedene Fraktionen, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf. Wir sind zum Beispiel große Verfechter davon, von der Bodycam als Gewerkschaft. Sind ja, wir sind ja Feuerwehrs Vorreiter, gibt es nirgendwo sonst im Bundesrepublik Deutschland, wegen der Prävention aus unserer Sicht, der abschreckenden Wirkung. Wie stehst du dazu?
Also wir finden das Thema Bodycams gut und wir glauben auch nicht, kann man natürlich vielleicht nochmal differenzieren. Also bei der Polizei ist es meine feste Überzeugung, dass wir keinen Pilotversuch brauchen, sondern ja, dass wir sofort komplett flächendeckend ausrollen sollten, weil es die Bodycams in vielen anderen Bundesländern gibt. Die Bundespolizei hat 2016 auch in Berlin zum Beispiel auf dem Hauptbahnhof Bodycams getestet. Und wenn man also jetzt irgendwo noch Erfahrungswerte bräuchte, dann guckt man einfach in die anderen Länder, holt sich die Informationen und dann sollte man es ausrollen, weil wir damit unsere Beamten schützen, weil wir präventiv wirken, aber weil wir natürlich auch damit die Transparenz des polizeilichen Handelns oder auch am Ende des Handelns der Feuerwehr herstellen und damit auch Einsätze, die bislang vielleicht dann irgendwo illegalerweise von Privathandys gefilmt wurden, endlich auf einer neutralen Plattform haben. Es ist ja so, dass die dann gespeichert werden, ohne dass derjenige Kollege, der gefilmt hat, irgendwo Zugriff hat und das dann eben über die Behördenleitung ausgewertet werden kann. Das finde ich objektiver als jedes Handy, was dann vielleicht eben mit einem modernen Schnittprogramm, und da gibt es ja viele Möglichkeiten, so verändert oder so gekürzt wird, dass die Situation sich ganz anders darstellt am Ende, als sie tatsächlich war. Bei der Feuerwehr muss man gucken, da ist es vielleicht ratsam zu sagen, man testet, aber da sind natürlich 50 Bodycams für einen Test, der dann irgendwo auch nur Erkenntnisse liefern soll, deutlich zu wenig. Ja, und bei der Feuerwehr habe ich gehört, dass es wurde bisher auch so nicht groß kommuniziert, dass es eben nicht den Vorlauf gibt. Bei der Polizei habe ich ja, ich schalte ein und habe die letzten 30 Sekunden des Pre-Recording drauf. Auch die 30 Sekunden bei der Polizei sind zu kurz. Also ich wäre für Always On oder wenigstens 90 Sekunden. Bei der Feuerwehr gibt es diesen Vorlauf gar nicht, halte ich für schwierig. Aber am Ende, gerade auch beim Thema Feuerwehr, ist es, glaube ich, ohne dass man die Gesetzeslage ändert, dass man auch ermöglicht, in privaten Wohnungen, in Geschäften zu filmen, führt es gerade bei der Feuerwehr eigentlich zu einer Nutzlosigkeit, wenn man die genau. Situation so lassen würde, die rechtlichen Rahmenbedingungen so lassen würde, wie sie jetzt sind, weil natürlich gerade dann in der Wohnung, also wieder beim Rettungsdienst oder die Feuerwehr geht in ein Wohnhaus und muss da durch einen Hausflur, da entsteht eine Streitsituation, eine Konfliktsituation, kann ich nicht filmen, ja, brauche ich nicht. Ja, also das
oder im Auto. Oder im Auto darf ich es ja auch nicht benutzen. Also da habe ich auch von den Kollegen gehört, die es probiert haben und gesagt haben, sie haben Akzeptanzprobleme, gesagt, warum hast du ein Akzeptanzproblem? Naja, ich kann es ja in der Wohnung nicht benutzen. Und wenn ich es in der Wohnung nicht benutzen kann, dann nützt mir das nichts. Weil also die meisten Einsätze, wie du richtigerweise sagst, sind eben in der Wohnung. Und da wäre ja dann toll, gesagt, wenn wir dann möglicherweise in 24 soll es, glaube ich, evaluiert werden, die Ergebnisse. Ob man dann das ASOG nochmal anpassen kann.
Aber das muss kommen. Also das ist eine Erkenntnis, ja, aber dazu brauche ich eigentlich nicht bis 24 evaluieren.
Das stimmt
auch. Die Sorge ist so ein bisschen gerade, weil eben jetzt für den Feuerwehrbereich zu viele Hürden da sind, dass man sagt, das hat keinen Mehrwert, dass viele gar nicht nutzen.
Ja.
Ja, und dann am Ende aus diesem Nicht-Nutzen das Ergebnis der Evaluation ist, funktioniert nicht, brauchen wir nicht.
Na gut, wir haben jetzt eine Verpflichtung drin zum Tragen, glaube ich, so ist es jetzt in den Anweisungen. In der Hoffnung, dass dann deutlich...
Also,
ja, nee, ist so.
Ja, nein, also die Verpflichtung, ja, aber ich habe schon was anderes gehört. Es ist ja immer die Frage, wie es kontrolliert und am Ende dann auch.
Also ich könnte mir mit der Bodycam, aber das ist meine persönliche Meinung, noch viel, viel mehr vorstellen als nur die Prävention. Ich würde die ins Einsatzgeschehen mit einbauen. Ich würde das als Notfallmodus benutzen, wenn der Kollege meinetwegen verunfallt. Und wir sind ja da aktiver unterwegs. Warum kann ich die Leitstelle da nicht raufschalten?
Ja. Aber ich würde erst mal gucken, also an der Stelle, was wollen wir denn jetzt im ersten Angriff? Und ich sage es mal, ich habe ja selber den großen Anspruch, du auch, Lars. Ja? Also wenn ich was machen soll, würde ich ganz gerne verstehen, warum. Und wenn ich natürlich nicht davon überzeugt bin, weil ich sage, ich darf es da nicht anmachen, da nicht, na, und dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, was könnt ihr behalten, den Mist?
Genau. Und die Sorge habe ich.
Mal. Ja, die haben, ist, glaube, die haben wir auch. Ja? Und ich kann ja auch durchaus, wir haben ja Gespräche, Diskussionen an anderer Stelle, ähnliche Gespräche schon geführt, wo natürlich vorgebracht wurde, Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter und so fort. Wobei ich da auch sage, natürlich ist ein hohes Gut, ja, und vor allen Dingen ein Gut, über das man immer nachdenken sollte. Man sollte da nicht so leichtfertig mit umgehen. Aber wer macht es? Wer filmt? Zu welchem Zweck? Wer Zugriff? Ne? Also es geht ja jetzt nicht darum, dass man pauschal, ich komme rein in eine Wohnung und mache das Ding an. Ne? Wenn ich sage, ich habe die Konfliktsituation, ich habe die prekäre Situation in der Wohnung, auch da muss sich ja der Kollege, die Kollegin rechtfertigen, warum sie die Kamera aktiviert. So wie sich der Beamte generell rechtfertigen tut, wenn er irgendeine Maßnahme ergreift. Also da sehe ich dann auch kein Problem eigentlich drin.
Nein, da sollten wir auch unsere Beamten unterstützen und stärken, die natürlich viel zu oft ihren Kopf hinhalten und leider noch viel zu oft natürlich auch Schaden davon tragen. Ja. Das sind so, der Werbeblock sei gestattet, das sind natürlich so Forderungen, die wir als CDU-Fraktion haben und da ist natürlich dann vielleicht auch nach dem 12. Februar, dem Zeitpunkt der Wahlwiederholung, die Möglichkeit nochmal neu zu bewerten, dann durch einen neuen Senat und vielleicht zu sagen, dieses Thema ist so wichtig, uns wäre es so wichtig, dass wir gerne dort viel weiter wären, geht ja bis hin zum Thema Taser jetzt. Die brauchen wir bei der Feuerwehr nicht. Nein, aber Bodycams ist etwas, kann Sicherheit verbreiten und kann eben auch eine gewisse Abschreckung haben. Und leider, gerade in den letzten Jahren, sind ja viel mehr Angriffe dann auch auf Rettungskräfte zu verzeichnen gewesen. Das war ja früher ein No-Go, wo man vielleicht auf Polizeibeamten noch losgegangen ist, aber Rettungsdienst waren immer noch die Guten vermeintlich. Mhm. Am Ende sind natürlich Polizei und Feuerwehr die Guten, aber in der Differenzierung der Krawalltäter war das so. Aber wenn ich an viele Einsätze denke, wo dann eben Fahrzeuge beworfen werden, das ist für mich nicht verständlich. Also wir müssen ja dafür sorgen, dass der Dienst bei der Berliner Feuerwehr, aber man kann das auch weiterfassen, immer auch auf die Polizei und dass das wieder attraktiv wird. Das sind Arbeitsbedingungen, wir können über Sanierungsprogramme reden. Wir hatten ja 2015 damals das Sondersanierungsprogramm Freiwillige Feuerwehr auf den Weg gebracht. Wenn ich mir den Sanierungsstau jetzt angucke, auch wieder bei Polizei und Feuerwehr, ist da natürlich ganz viel Luft nach oben. Wir hatten das Thema jetzt im Innenausschuss. Klar ist, wenn ich dort die BIM, die ja die Immobilien verwaltet und betreut, gehört habe, ohne großen Schluck aus der Pulle, also ohne wirklich massiv dort Geld in die Hand zu nehmen, werden wir diesen Sanierungsstau im Milliardenbereich ja nicht abbauen können.
Niemals. Niemals.
Ich habe immer Angst, wenn ganz viel Geld ausgegeben wird.
Ja, die spannende Frage ist, einmal, wir müssen natürlich sanieren, dann kann man sicherlich bei der ein oder anderen Liegenschaft überlegen, macht das überhaupt Sinn, in diese alte Liegenschaft zu investieren? An vielen Stellen wird es aber Sinn machen, weil die Stadt natürlich mitgewachsen ist und gar nicht irgendwo im Umfeld Flächen zur Verfügung stehen, Grundstücke zur Verfügung stehen, wo man dann gegebenenfalls mit einem Ersatzbau günstiger bauen könnte. Spannend ist natürlich in dem Zusammenhang auch, zu schauen während der Sanierung. Also manches kann ich vielleicht im laufenden Betrieb machen, aber wenn ich dann anfange, irgendwo hier Fenster rauszunehmen bei den Temperaturen, umfangreiche Stemmarbeiten und ähnliches, dann wird das nicht mehr funktionieren.
Ich habe selber mal überlegt, so in den letzten 15 Jahren, wie viele Feuerwachen wurden denn neu gebaut?
Na, gerade im Bereich der Freiwilligenfeuerwehren wurden doch schon einige neu gebaut.
Ja, okay, aber das ist ja diese Sondersanierungspraxis, wo man das wirklich auf den Weg gemacht hat, weil es da natürlich noch viel prekärer ist. Da ist es ja nicht nur Arbeit, da ist es ja dann eben Ehrenamt. Und wenn ich da nicht auch Rahmenbedingungen schaffe, sagt irgendwann der letzte freiwillige Mensch, danke, nein.
Zu Hause ist schöner, ja. Na, Hohenschönhausen bauen wir jetzt, ne, gerade.
Naja, aber das ist schon, oder? Also jetzt Berufsfeuer machen, es ist ja trotzdem, ja, gibt ja einen ganz klaren Auftrag, ne? Also bei Berufsfeuerwehr, wie viele Wachen wurden in den letzten 15 Jahren gebaut? Mir fällt jetzt erstmal ad hoc keiner ein.
Wobei wir jetzt die Chance gehabt hätten, aber das nicht mitgedacht haben. Es entstehen ja an vielen Stellen, gerade in den Stadtrandbezirken, ganz, ganz viele neue Wohnungen. Zu wenige für die ganze Stadt und auch nicht auf die ganze Stadt verteilt. Aber da entstehen Wohnungen, wenn ich alleine an meinen Heimatbezirk Marzahn-Hellersdorf denke, was da an großen Projekten mit 1500 Wohnungen aus dem Boden gestampft wird. Und ich verstehe es nicht, warum man nicht, das sind ja überwiegend städtische Gesellschaften, die bauen, die den politischen Auftrag haben, dort zu bauen. Ich verstehe es nicht, wenn wir als Land dort bauen, warum man nicht zum Beispiel einen Rettungswagenstützpunkt mit integriert und damit natürlich auch perspektivisch die Versorgung nach vorne.
Das hatten wir, glaube ich, auch mal im Gespräch, war das ja, glaube ich, mal bei euch auch gewesen, dass man sagt, bei so und so viel Quadratmeter Wohnfläche, die gebaut wird, braucht es einen Rettungswagen.
Genau. Oder sowas in der Richtung. Das müsste eigentlich im Bebauungsplan schon mal drin sein.
Das heißt, war, glaube ich, euer Ansatz. Es muss also Bebauungsplan drin, da müsste das Land bauen. Aber wenn Land selber bauen und der Investor wird keine Feuerwache bauen, das funktioniert natürlich an der Stelle nicht. Aber gerade wenn die städtischen bauen und wir haben bei uns zum Beispiel zwei große sogenannte Quartiersgaragen, ich habe das noch unter Parkhaus irgendwo mal kennengelernt, dann muss es dort möglich sein, in so einem Parkhaus gegebenenfalls einen Bereich abzugrenzen, wo man sagt, es kommt jetzt eben der Aufenthaltsraum rein, da kommt dann die Garage für den RTW und dann gibt es eine eigene Rampe, wo man dann eben ohne dann nochmal mit den anderen Autos vielleicht in der Schlange zu stehen rein und rauskommt.
Ja. Also gerade die Flächen zur Verfügung zu stellen, weil wenn du jetzt, sag mal, ein Wohnviertel baust, dann bist du ja ab so und so vielen Mietparteien auch, musst du einen Kinderspielplatz haben, musst du das und das.
Also dafür gibt es Vorschriften.
Ja, na klar. Aber das sind ja Vorschriften, das ist ja Daseinsvorsorge. Ja. Das kann ich natürlich, also ich kann das nicht, ja, aber ich kann ja, nein, ein Spielplatz ist nicht die Daseinsvorsorge. Okay. Da kann ich dem Investor sagen, du musst einen Spielplatz bauen, da hält sich auch die städtische dran. Aber ich kann der städtischen nicht sagen, du musst mir noch eine Feuerwache mitbauen.
Das aber zumindest die Fläche freihalten.
Das müsste man machen, aber das wäre konzeptionell anzugehen und das ist, hat, glaube ich, keiner derzeit auf dem Schirm. Anderes Thema ist natürlich auch das ein Beispiel bei mir aus dem Heimatbezirk, Freiwillige Feuerwehr Mahlsdorf, eine ganz alte Feuerwehr, auch 120 Jahre dieses Jahr geworden, nicht gefeiert. Die haben eine Wache auf einem Schulhof. Da gehört ein Teil dem Bezirk für den Schulhof und die andere Seite gehört der BIM. Und diese Feuerwache, die läuft natürlich so ein bisschen außen vor. Da wird also kaum investiert, da wird das Nötigste gemacht. Die platzt aus allen Nähten. Die Freiwillige Feuerwehr Mahlsdorf leistet trotzdem einen tollen Job als Abwehr. Aber es ist seit langem im Gespräch, eine neue Fläche zu finden, eine neue Wache zu bauen. Scheitert bisher dran, weil sich der Senat und der Bezirk nicht mit dem privaten Eigentümer, der diese Fläche hat, so einigen, dass der bereit ist zu sagen, ich gebe ab. Und ich glaube, da muss man dann in der heutigen Zeit natürlich, wo man sagt, also man kann ihn nicht zwingen, gegebenenfalls auch über Kompromisse reden. Und dessen Ziel ist es, glaube ich, an der Stelle zu sagen, ich will eben nicht nur Feuerwehr, sondern ich würde da gerne auch links und rechts noch ein paar Wohnungen bauen, was ja auch auf der anderen Seite helfen würde, gerade in einem Siedlungsgebiet, wo es kaum neue Wohnungen für junge Menschen gibt, zu sagen, man schafft eben dort auch Wohnraum, der dann zum Beispiel den freiwilligen Feuerwehrleuten zur Verfügung steht, damit die dann da bleiben können. Weil viele fangen an in der Jugendfeuerwehr, wohnen bei den Eltern im Haus, sind dann aber irgendwann so weit, dass sie ausziehen wollen, finden dann in ihrem Kiez keine Wohnung mehr, kann man in der Innenstadt genauso sagen, und ziehen dann natürlich weg. Und da muss es Angebote geben. Ob das nun immer direkt neben der Feuerwehr sein muss, weiß ich nicht.
Glaube drüber. Über der Feuerwehr.
Wir haben in Hellersdorf daneben 8 Wohnungen. Das ist ein gutes Konzept. Und das funktioniert. Aber wir haben auch da ein Projekt jetzt, was der Senat auf den Weg gebracht hat, oder also zumindest plant mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, neben die Feuerwache Hellersdorf ein großes Hochhaus zu setzen für Beschäftigtenwohnungen, sowohl Polizei als auch Feuerwehr. Ich frage mich dann immer, vielleicht habt ihr darauf eine Antwort, möchte man als Feuerwehrmann, wenn man den ganzen Tag mit Blaulicht zu tun hat, dann irgendwo neben einer Feuerwache wohnen oder will man es dann lieber nicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen jobferner?
Ja, das kommt auch ein bisschen drauf an. Also, das ist ja eine
Du bist zum Beispiel ja mit Blaulichtvirus infiziert.
Also, für mich war es zum Beispiel wirklich wichtig, ich wollte nie eigentlich in meinem Beritt wohnen. Also, da, wo ich gearbeitet habe, da wollte ich nicht wohnen. Also, ich wollte da wirklich Abstand haben. Alleine, dass du dann ganz banale Sachen, wenn ich zur Apotheke gehe oder in den Supermarkt, Das ist dann nicht meine Hut, das ist da meine Arbeit und zu Hause muss ich mich zurückziehen können. Da muss ich jetzt nicht, von mir aus auch mal das Stammklientel, was man hat, das muss ich dann nicht dann noch jeden Tag haben.
Das ist natürlich bei den Freiwilligen anders, aber.
Ja, das, genau. Also insofern gibt es da sicherlich zwei Seiten. Der eine oder andere sagt, das voll geil. Das ist auch in Ordnung.
Aber ich glaube, grundsätzlich ist das eben etwas auch eine Herausforderung. Wir müssen eben auch da über Wohnraum nachdenken, über Schaffung von Wohnraum. Und das bietet sich natürlich an, bei solchen Maßnahmen dann auch gegebenenfalls mit
mehr dran zu denken. Mehr Rot und Blau, ne?
Aber wo wir beim Bauen sind, unser Lieblingsthema TXL, unsere neue BFA und Rettungsdienstakademie, ist ja die Frage, die uns jetzt erreicht hatte irgendwie, also das Gebäude steht jetzt unter Denkmalschutz, also dieses Achteck an sich, aber auch alle anderen Gebäude ringsherum und noch viel schlimmer, alles steht unter einem Ensembleschutz. Da kommt man gar nicht mehr ran. Ja. Das heißt also, selbst die Bemalung auf den ehemaligen Landebahnen steht unter diesem Schutz. Das heißt, wenn wir da üben wollen oder irgendwie dann den Gummiabrieb haben vom Fahren, müssen wir immer dafür sorgen, dass es wieder frei wird, sauber wird, damit man, ist Irrsinn. Also ist das schon beim Innenausschuss noch schon mal diskutiert worden, weil das macht diese Aus- und Fortbildungsacke, also macht es noch deutlich schwieriger als schon ursprünglich geplant.
Ist noch nicht diskutiert worden, wir sind ja sowieso im Verzug und bisher ist ja eher so die große Erwartung, gerade auch mit dem Blick auf Personal, Engpässe, Personalgewinnung, sondern die muss jetzt zügig kommen, nehme ich gerne mal als Thema mit.
Ja, also Ensembleschutz macht ja gerade in Schulzendorf bei uns ein Riesenproblem. Wir haben da Sichtachsen, die müssen eingehalten werden, das dürfen wir keine Container aufstellen. Das muss alles so mit dem Fleckentarn von außen noch sein, wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wo ich sage, Leute, wir sind in der heutigen Zeit, da spielt, also Denkmalschutz, da spielt Arbeitsschutz,
das
spielt keine Rolle. Nein. Also die Mitarbeiter und Menschen, die in den Denkmälern wohnen, die müssen sich in die alte Zeit zurückversetzen, ob das an den aktuellen Anforderungen spricht noch nicht, spielt keine Rolle.
Denk das ist super schon. Für eine Serie also, wie Babylon Berlin.
Also ich würde zum Beispiel, ich würde den Denkmalschutz, den Landesamt für Denkmalschutz abschaffen.
Naja, also wenn zum Beispiel würde ich jetzt an der Stelle nicht gehen, danke Manuel, nein. Aber am Ende muss man natürlich schauen, dass der Nutzen, ja, das schneiden wir raus dann alles.
Das ist gut. Keine Gewerkschaftsforderung. Nein, überhaupt nicht. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, ja, so ist er, der Lars.
Nein, aber du hast ja angesprochen, das ist natürlich eine Frage, wenn wir über Sanierung von Gebäuden reden. Arbeitsschutz spielt natürlich an vielen Stellen gar keine Rolle.
Ja, genau. Ja,
und Denkmalschutz ist dann entscheidend, das kann es nicht sein.
Ja, TXL hat ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das absichtlich weggelassen, das ist noch eine kleine andere Herausforderung, wie man heutzutage sagt.
Das wird ja.
Dass praktisch Asbest in den Bauteilen. Dass man da im Grunde genommen, also keine Ahnung.
Aber hier zum Beispiel kann man es ja auch schön sehen. Wir sitzen ja jetzt hier gerade, quasi das war die alte Hauswand, ne? Früher mal. Und da hat man ja einen schönen Anbau. Also für den Zuhörer, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, logisch, aber also wir sitzen quasi in einem Raum, der künstlich herbeigeführt worden ist durch eine vorsetzte oder vorgesetzte Hauswand, Glaswand. So.
Im Wintergarten.
Im Hinterhaus.
Wintergarten,
das ist im Hinterhaus Wintergarten.
Im Hinterhaus Wintergarten. Und da hat der Denkmalschutz nichts gesagt.
Ist ja nach hinten.
Ah, sieht ja keiner.
das ist ja dadurch noch besser, als irgendwo ein Tarnnetz drüber zu packen, weil in den Hof kommst du ja nicht rein.
Das stimmt.
Ne? Ja, das von außen sieht es schön aus. Und es ist natürlich eins der schönsten Parlamente, die wir in Deutschland haben.
Das stimmt,
und,
das ist wirklich, ja.
Es ist manchmal erschreckend, wenn man sich das anguckt und dann daneben die Stadt sieht und sagt, also das passt nicht immer ganz zusammen.
Aber was man sagen muss, es sind gefühlt 17 oder 16 Grad. Also hier wird nicht geheizt.
Das ist ein bisschen was frischer auf jeden Fall. Ja, aber gut. Ja.
Das sind hitzige Debatten und insofern ist uns nicht kalt. Habt ihr heute mitbekommen.
Ja, aber tatsächlich war schon...
War teilweise schon lebhaft. Ne?
So war teilweise lebhaft.
Mit Einrufen. Obwohl, es war nicht wie Großbritannien, haben wir auch gesagt. So mit, oh.
Genau, nee, oh, oh.
Nein. Ich glaube, das Schöne war bei dem Thema, dass jetzt, ich sag mal, wie gesagt, auch durch eure Unterstützung und massives Beackern dieses Themas und Themenkomplexes wirklich alle dann auch gesagt haben, wir müssen eigentlich an einem Strang ziehen. Ja? Also zumindest haben sie es heute gesagt, hat sich keiner getraut, da aus der Reihe zu scheren, was da im Hintergrund gegebenenfalls läuft, welche Bedenken man äußern kann, habt ihr in den Reden auch vernommen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dort den Senat, dass wir die Koalition für Januar nochmal vor der Wahlwiederholung in der Verantwortung packen und dass sie liefern. Ein bisschen Skepsis ist da, aber das wäre ein ganz toller Start ins neue Jahr, wenn wir dann auch wirklich den heutigen Ankündigungen im Januar Taten folgen.
Ja, fehlende Skepsis wäre echt naiv und ganz klar ist, dass wir da Aufmerksamkeit weiter an den Tag legen werden. Und ja, und wir hatten es ja auch schon vorher, es ist ein kleiner Schritt. Und ich würde gerade die RDG-Änderung, also das, was für nächstes Jahr ansteht, schon fast von einem Neuschreiben sprechen.
Ja.
Für das, was es dort
da angeht. Muss an alles ran. Und gerade genau. Dieses Interdisziplinäre über alle Grenzen ist natürlich etwas, was sich so derzeit ja gar nicht im RDG findet. Und da muss man also ganz viel wirklich bei Null anfangen, um zu sagen, jetzt machen wir es richtig.
Alexander, wir stehen kurz vor Weihnachten, also heute ist der 15., ne, wo wir jetzt aufzeichnen, genau am Montag wird die Folge rauskommen, so der Plan. Und ja, magst du noch irgendeinen Wunsch oder Grüße, Wünsche, irgendwas, oder was wünschst du dir jetzt speziell, sag ich mal, für die nächste Zeit? Gibt es irgendwas, was du da...
Ich glaube ja, für den Rettungsdienst, und das war ja heute unser Thema, ist wahrscheinlich der Jahreswechsel der spannendere, wo ich mir natürlich wünsche, dass alle gesund und ja, vielleicht ruhig soweit möglich durch diese Nacht, durch den Jahreswechsel kommen. Aber ich wünsche natürlich allen Beschäftigten der Berliner Feuerwehr und allen Freiwilligen bei den Freiwilligen Feuerwehren ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielleicht doch möglichst viele ruhige Momente, besinnliche Momente im Kreis der Familie, im Kreis der Lieben. Das war ein hartes Jahr und zumindest haben wir heute gemeinsam daran gearbeitet, es ein wenig besser zu machen ab 2023. Und insofern freue ich mich auch für die Zukunft auf den Austausch. Danke euch, auch dass ich heute hier sein konnte. Danke euch aber auch für den Austausch im Vorfeld. Und ich glaube, wir bleiben alle dran, weil mit dem Feuerwehrvirus sind wir infiziert. Ich wollte auch natürlich Sven Meister nochmal danken, der das Thema Feuerwehr natürlich auch aus der Innensicht kennt, aber auch als Vereinsvorsitzender bei uns in Hellersdorf und darüber hinaus auch im Landesverband natürlich sich um die Themen gerade der Freiwilligen kümmert.
Ja, Sven, wir waren ja auch regelmäßig in Kontakt gewesen. Ja, auch unser Dank an dich.
Frohe Weihnachten.
Sehr gerne.
Genau. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten.
Herzlichen Glückwunsch zu
Weihnachten. Ja, wie gesagt, das war Klartext mit Sven Meißner. Ich nenne ihn jetzt diesmal zuerst. Und unserem Gast Alexander Herrmann von der CDU, des Abgeordnetenhauses von Berlin, Abgeordneter in Quatsch. Rechtspolitischer Sprecher und
Feuerwehrexperte,
ganz genau. Viele Grüße nach draußen. Ich habe heute mit einem Kollegen telefoniert, habe gesagt, euch werde ich auf jeden Fall nennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle Eberswalde Nordost. Genau. Wir haben gute Nachrichten und wir können jetzt auch euch, ihr könnt jetzt auch bei der D-Volk Mitglied werden. Also für uns ist es eine gute Nachricht, für euch eigentlich auch. Also hört sich jetzt ein bisschen frech an. Nein, aber schöne Grüße wirklich nach Eberswalde. Mit dem einen oder anderen habe ich bestimmt auch schon mal telefoniert in der Leitstellentätigkeit. Auch schöne Grüße an alle anderen 4 Regionalleitstellen, die wir so in Brandenburg haben. Auch für euch sind wir da. Wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir werden es probieren und auch euch ein Durchhalten an der Stelle gewünscht. Ein frohes Weihnachtsfest. Wer auch immer, wie, wo, was macht, guten Rutsch an alle, die uns zuhören.
Ruhige
Silvester, genau. Und ja, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, was wir nicht alles Mögliche haben.
Pipapo.
Pipapo. Was habe ich letztes Mal gesagt? Auch Wünsche an die uns nicht leiden können und trotzdem zuhören müssen, weil wir einfach genau. So super informativ sind.
Zuhören Ahnung, müssen, oder haben. Weil sie wissen wollen, was wir gesagt haben.
Genau. Oder weil wir wissen, genau, was haben sie jetzt schon wieder
gesagt? Ja, dann auf Twitter.
Genau, also daher ein gemeinsames Tschüss, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi, Kowski.
Ciao.